Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Visite und Vision – Medizin im Gespräch mit Dr. T und Mr. F.
Heute geht es in die zweite Runde mit einem Thema, das nicht nur den Kopf betrifft, sondern oft das ganze Leben auf den Kopf stellt – Migräne. Im ersten Teil ging es um die Hintergründe, Ursachen und Therapiewege. Jetzt wird es noch persönlicher, noch konkreter. Wir sprechen über Patientenverläufe, echte Erfahrungen und über die Frage, wie sieht eine Schmerztherapie aus, die nicht nur behandelt, sondern wirklich begleitet. Unser Gast bleibt der gleiche und das ist auch gut so. Dr. Med. Thomas Reiter, zertifizierter Kopfschmerzexperte der DMKG und Oberarzt für Schmerzmedizin an der Artemi-Klinik im Feldafing. Eine Klinik, die nicht nur am Starnberger See liegt, sondern auf höchstem Niveau behandelt. Als eine von nur 3 Einrichtungen in Deutschland mit dem Level 2 Zertifikat der Migräne-Gesellschaft. Wir freuen uns auf Teil 2 und auf alles das, was zwischen Diagnose und Dialog wirklich zählt. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zurück zum Teil 2 mit unserem Thema Migräne. Ich freue mich jetzt auch wieder, Herrn Dr. Thomas Reiter aus dem Benediktus Krankenhaus Feldafing bei uns begrüßen zu dürfen. Er hat uns ja schon in der ersten Folge sehr viel über die Symptome, die Art von Migräne beschrieben, über das Tagebuch, welche Möglichkeiten gibt's da. Und jetzt starten wir einfach in den Teil 2 rein unserer Folge. Herr Dr. Reiter, MRT, mikroangiopathische Veränderungen. Da haben wir eine ganz interessante Zuhörerfrage bekommen. Warum zeigen sich bei manchen Migränepatientinnen oder Patienten Mikroangiopathien im MRT, bei anderen nicht? Ist das ein Schweregradmerkmal oder gibt's da was, worauf man genau achten soll und welche Bedeutung messen Sie diesen MRT-Befund in der Klinik bei?
Also tatsächlich ist es so, dass wir die Diagnose der Migräne anhand von klinischen Kriterien stellen. Heißt, es gibt kein beweisendes oder ausschließendes, bildgebendes oder sonstiges diagnostisches Verfahren, noch nicht. Mikroangiopathische Veränderungen heißen ja erstmal, dass etwas an der Gefäßstruktur verändert ist. Man geht davon aus, dass ein Teil der Migräneentstehung aufgrund von einer Neuroinflammation, also einer chronischen Entzündungsreaktion, entsteht und dadurch einfach halt das Beschwerdebild auch bedingt ist. Und das kann ein indirektes Zeichen dafür sein. Da müsste man jetzt ehrlicherweise auch nochmal einen Migräneforscher befragen, der diese Arbeit gemacht hat. Aber Stand jetzt ist tatsächlich, dass diese Veränderungen keine Relevanz haben, zumindest mir jetzt nicht bekannt auf therapeutischer Ebene. Das heißt, da kann ich jetzt primär nichts anderes machen. Es kann gut sein, dass sich jetzt da einige Neurologen melden werden und sagen, nein, du siehst das falsch, und da freue ich mich dann auch drüber, weil letztlich unser Job nie ausgelernt hat. Ja, also man lernt jeden Tag was Neues dazu. Aber auf therapeutischer Ebene ist mir jetzt keine Konsequenz bekannt, die daraus resultieren würde. Ich möchte es jetzt auch nicht ganz kleinreden und sagen, da gibt's überhaupt nichts. Das kann sich jetzt auch einfach noch entwickeln. Aber zum jetzigen Zeitpunkt muss ich sagen, hat es so gesehen keine Relevanz.
Ist auf jeden Fall schon mal gut, dass Sie ganz klar sagen können, es hat für die Therapie des Patienten, ob diese genannten White Mapper zu sehen sind, keine Auswirkung dafür. Herr Dr. Reiter, jetzt gehen wir mal in das spannende Feld rein, in dieses große Becken, wie sich alle wahrscheinlich vorstellen könnten. Wir gehen in die medikamentöse Therapie und vor allem auch in die Innovationen. Wir haben ja in der Folge 1 schon gehört, dass sich viel bewegt und viel verändert in dem Bereich, dass viel geforscht wird auch und einige Dinge sind, man möchte es manchmal gar nicht glauben, in Europa sogar schon zugelassen. Da müssen wir jetzt beide so ein bisschen schmunzeln, weil als erstes wird immer alles in Amerika zugelassen über die FDA, dann geht's erst nach Europa. Gibt Bereiche, da ist es genau andersrum, aber in dem Medikamentenbereich ist es häufig so. Herr Dr. Reiter, jetzt verraten Sie uns mal, wie wählen Sie denn die passende Therapie aus?
Schlicht und ergreifend nach Wirksamkeit. Und es klingt jetzt auch ein bisschen einfach zu sagen, es ist Trial and Error, also Versuch und Irrtum. Und das muss individuell beim Patienten erprobt werden. Wir haben das Glück, dass wir ja eine Leitlinie zur Behandlung von Migräne haben, wo sich die führenden Kopfschmerzexperten in Deutschland auch zusammengetan haben und eben auch die großen Zahlen an Studien ausgewertet haben. Und dabei ist eben rausgekommen, wie behandle ich Migräne richtig. Und man muss in der Behandlung der Migräne immer unterscheiden zwischen der Akuttherapie, also die Behandlung des Anfalls selber, und dann in zweiter Ebene die Prophylaxe. Die Akuttherapie braucht per se jeder Patient. Es gibt Patienten, die sagen, will nichts nehmen und möchte nichts nehmen, dann ist das soweit okay. Aber wenn jemand sagt, er hält diesen Anfall so nicht aus, dann sollte man dort eben in der Leitlinie nachsehen. Und die Erstlinientherapie ist ein klassisches Schmerzmittel, also sei es jetzt ASS, Acetylsalicylsäure, sei es Ibuprofen oder das ältere Naproxen, was ein bisschen länger wirksam ist. Man kann aber auch auf Substanzen ausweichen wie Metamizol oder Paracetamol, also die handelsüblichen Schmerzmittel. Wenn die nicht wirksam sind, dann kann das zwei Gründe haben. Das eine ist entweder, dass es der falsche Mechanismus ist, den man angeht, weil man kennt mittlerweile viele verschiedene Mechanismen und auch viele verschiedene Ebenen, auf denen eine Migräne ablaufen kann. Nicht jeder Patient spricht darauf an. Und dann gibt es eben die spezifische Migränetherapie und das wären dann letztlich die Triptane. Was bei der Migräne häufig noch mit dabei ist, ist eben das Symptom der Übelkeit. Und die Übelkeit weist auch darauf hin, dass die Migräne wohl doch nicht nur im Kopf stattfindet, sondern eben auch im Bauch. Und man weiß, dass Migräne teilweise auch mit einer sogenannten Magenentleerungsstörung verbunden ist, was dann wiederum erklärt, dass Migräne nicht gut wirken können. Nicht Migräne, Medikamente nicht gut wirken können. Und deswegen wird auch empfohlen, bei Unwirksamkeit von Medikamenten auch immer sogenanntes Prokinetikum dazu zu geben, also ein Medikament, was die Magenentleerung fördert und gegen Übelkeit wirkt. Das ist das klassische Metoclopramid oder Domperidon. Auch diese Medikamente haben letztlich jetzt auch Gegenanzeigen, wo man sie nicht nehmen darf. Aber in der Regel ist das gut verträglich und wirksam und kann tatsächlich die Wirksamkeit der migränespezifischen Medikamente auch verbessern. Triptane gibt es seit 30 Jahren, Gott sei Dank. Und das war einer der größten Würfe der Migränetherapie, weil das zum ersten Mal eben ein spezifischer Wirkstoff war, der die Migräne Attacke unterbinden konnte. Da haben wir jetzt den Punkt, die kann man entweder schlucken in Tablettenform. Es gibt mittlerweile aber auch Nasensprays, die man nehmen kann, die bei Übelkeit natürlich besser aufgenommen werden können, weil es über die Nasenschleimhaut zum größten Teil aufgenommen wird. Und es gibt tatsächlich auch einen Wirkstoff, den man subkutan injizieren kann. Ja, und je nach Schweregrad sollte man die nutzen. Es gibt insgesamt 7 verschiedene Triptane im Moment in Deutschland. Lieferbar sind 5. Und die sollte man als Migränepatient auch allesamt mal ausprobieren. Unterscheiden sich in der Schnelligkeit des Wirkeintritts. Meistens ist aber so, was schnell einsetzt, ist schnell auch wieder weg. Das heißt, es gibt Patienten, die auch lieber einen langsameren Wirkeintritt, aber eine längere Wirkdauer nutzen. Man kann die prinzipiell auch je nach Situation, wenn es zu einem Wiederkehrkopfschmerz kommt, auch nochmal wiederholen. Aber das sind eben individuelle Fragen, die man mit dem Patienten dann auch im Gespräch klären muss. Und neu dazu gekommen oder neu dazu kommen werden jetzt eben noch Medikamente, die wir auch aus der Prophylaxe kennen. Es gibt die sogenannten Gepante. Das sind Medikamente, die einen Wirkmechanismus haben wie diese CGRP-Antikörper. Die gibt es mittlerweile auch zum Schlucken. Und jetzt im Juni ist tatsächlich eine Substanz zugelassen worden, die auch in der Akuttherapie wirksam ist. Das ist das Uprogepant, ist aber im Moment noch nicht lieferbar. Die anderen Gepante, die haben relativ lang gedauert, bis sie jetzt lieferbar geworden sind. Da sage ich später eben noch was dazu im Bereich der Prophylaxe. Es gibt noch einen weiteren Wirkstoff, das ist das Lasmiditan. Das ist ein spezifischer Serotonin-Antagonist, der ausschließlich im Kopf wirksam ist. Das Tolle ist, dass an diesem Wirkstoff, dass er im Gegensatz zu den klassischen Triptanen im Körper keine gefäßverengende Wirkung hat. Das heißt, eben auch bei Patienten angewendet werden kann, die generell keine gefäßverengende Substanz zu sich nehmen sollten. Der Nachteil ist, neue Medikamente müssen mittlerweile auch auf Straßenverkehrstauglichkeit getestet werden und das Lasmiditan hat eben die Nebenwirkung, dass es die Reaktionsfähigkeit beeinträchtigt, so dass man nach Einnahme des Medikaments offiziell und verbrieft für 8 Stunden nicht verkehrstauglich ist und nicht Auto fahren darf. Wer schon mal eine Migräne hatte, der weiß, dass es viel bessere Orte gibt als hinter dem Steuer eines Kraftfahrzeugs. Die werden nicht freiwillig Auto fahren. Aber dort muss ich als Arzt eben den Patienten drüber aufklären und auch eine Unterschrift einfordern, dass der Patient 8 Stunden nach Einnahme dieses Medikaments nicht Auto fahren darf. Genau. Also das wäre die Akuttherapie im Moment.
Jetzt haben Sie ja schon so ein bisschen drauf angedeutet oder schon so ein bisschen reingegangen in das Thema Prophylaxe. Jetzt gibt es ja die CGRP-Antikörper. Für wen eignen sich denn die und wann sprechen sie an?
Das ist eine total spannende Entwicklung und tatsächlich hat das die Migränetherapie aus meiner Sicht nochmal wirklich revolutioniert, weil diese Substanzen sehr, sehr gut verträglich sind, also kaum Nebenwirkungen machen und wirklich auch das tun, was sie sollen. Eine Prophylaxe braucht grundsätzlich ein Patient, und da unterscheiden sich jetzt die Angaben. In der Leitlinie steht im Prinzip, ab 3 Migräne-Tagen im Monat kann über eine Prophylaxe nachgedacht werden. Nachdem diese Antikörper eine teure Therapie sind, haben da die Krankenkassen jetzt auch erstmal einen Riegel vorgeschoben, was ein Stück weit auch okay ist, weil es auch Prophylaxe-Medikamente gibt, die schon seit Jahrzehnten bekannt sind und kostengünstiger. Da zählen zum Beispiel Antidepressiva dazu, wie Amitriptylin. Man kann auch Beta-Blocker geben. Man kann Medikamente geben, die ursprünglich gegen Schwindel entwickelt wurden. Flunarizin, das ist im Moment leider nicht lieferbar, bis Ende des Jahres vermutlich. Dann kann man aber auch mit Antiepileptika arbeiten und hat dort eben das Topiramat als eine Substanz. Wobei das schon auch Medikamente sind, die auch ein Nebenwirkungsspektrum haben und auch in der Einnahme Willigkeit der Patienten auch nicht unbedingt immer oben rangieren. Kann Gewichtszunahmen geben, kann Kreislaufschwäche und so weiter geben. Das ist eine individuelle Frage, die man dann klären muss. Bei den Antikörpern haben wir einfach den großen Vorteil, die wirken so spezifisch an eben diesen Rezeptor oder gegen den Wirkstoff des CGRP selber. CGRP ist Calcitonin G-Related Peptide übersetzt. Und das ist eine Substanz, die den Migräneanfall auslöst. Also das konnte nachgewiesen werden und es gibt eben auch Studien, wo man gezeigt hat, wenn ich CGRP infundiere, dann kann ich bei Migränepatienten Migräneanfälle auslösen. Und wenn ich die Substanz aus dem Blut rausfische, dann gibt es deutlich weniger Migräne. Das zeigt sich indirekt dadurch, wenn man jetzt die Prophylaxen vergleicht. Wenn ich eine klassische medikamentöse Prophylaxe nehme, bleiben vielleicht 5 oder 10% der Patienten bei diesem Medikament. Bei den Antikörpern sind es über 50. Das heißt, es ist der indirekte Wirksamkeitsnachweis und auch die Bestätigung dessen, dass es hochverträglich ist. Der Preis ist nicht unerheblich. Also wir reden da über Therapiekosten von 200 bis 700 Euro im Monat. Das ist nicht unerheblich. Es ist aber eben auch so, dass die Migräne eine Erkrankung ist, die extrem hohe Kosten verursacht durch Arbeitsunfähigkeit. Und wenn man das volkswirtschaftlich hochrechnet, reden wir hier von Summen, da wird es einem schwindelig, bis zu 3 Milliarden Euro Kosten durch Arbeitsunfähigkeit bei Migräne. Und das dann gegenzurechnen ist ganz einfach, abgesehen von der Tatsache, dass es dem Patienten halt auch sehr gut tut und deutlich besser geht. Und diese neue Entwicklung, die nutzen wir hier in der Klinik auch sehr gerne. Wir müssen uns natürlich immer auch an die Richtlinien halten. Das würde jetzt zu weit führen, das in der einzelnen Substanz aufzuzählen. Es war ursprünglich so, dass alle 5 oral verfügbaren Medikamente erprobt worden sein mussten und als negativ bewertet werden mussten. Mittlerweile gibt es eben durch neuere Studien auch Shortcuts, aber das ist für jede Substanz unterschiedlich. Wir können aber mittlerweile relativ frühzeitig auch schon mit den Antikörpern anfangen. Der Vorteil ist aber auch, dass die Substanzen schon deutlich günstiger geworden sind und von daher neue Optionen bieten. Aber der Kampf mit den Krankenkassen ist immer noch nicht endgültig entschieden und das kann individuell schon auch Probleme geben. Es gibt für Leute, die nicht so gerne spritzen wollen, mittlerweile auch Tabletten zur Verfügung, die man dort einsetzen kann, die den gleichen Wirkmechanismus haben. Und das ist einfach auch eine tolle Alternative. Nachteil ist, ich muss jeden Tag eine Tablette schlucken. Aber für jemanden, der dadurch eine deutliche Reduktion an Migräne erfährt, ist es ein großer Vorteil. Ehrlicherweise ist es aber auch so, Menschen, die weniger als, ich sage jetzt mal, 8 Migränetage im Monat haben, dort ist es von der Kostenseite her so, dass die Krankenkassen sagen, die sollen das noch nicht kriegen. Es ist tatsächlich aber auch so, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, wirksam gegen Migräne vorzugehen. Man nicht immer in die Apotheke rennen muss und die Pharmaindustrie bemühen muss, sondern dass es eben auch gute nicht-medikamentöse Maßnahmen gegen Migräne gibt, die man nutzen sollte. Es gibt mittlerweile auch Neuromodulationstechniken, also so eine transdermale Stimulation des Nervus trigeminus, ist mittlerweile auch in der Leitlinie drin. Und das ist eine Elektrode, die klebt man sich auf die Stirn und versieht die mit einem Gerät und stimuliert das mit so einem kleinen Reizstrom. Das ist auch ganz spannend, weil das einfach etwas ist, was ich sowohl im Akutfall als auch zur Prophylaxe nutzen kann. Und da gibt es eben gute Studiendaten, das zu nutzen. Es gibt auch weitere Entwicklungen in dem Bereich über eine Stimulation am Oberarm. Und da ist noch einiges in der Pipeline, weil man einfach sieht, es ist doch ein großer Bedarf da an Therapien. Und es sind auch viele Patienten da, so dass sich das auch für die Industrie letztlich lohnt, da weiter zu forschen und zu suchen. Und das kommt natürlich dann den Patienten auch zugute.
Jetzt haben Sie das wirklich sehr ausführlich beschrieben und wirklich gut. Nochmal ganz kurz zusammengefasst für, das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt im ersten Moment für unsere Zuhörer und am Ende für Ihre Patienten. Diese CGRP-Antikörper, wo Sie gesagt haben, die müssen bei der Versicherung beantragt werden. Die werden dann aber, wenn sie genehmigt werden, werden sie von der normalen gesetzlichen Versicherung übernommen oder ist es dann eine Selbstzahlerleistung?
Die werden übernommen. Der Ball liegt aber dummerweise immer bei uns Ärzten. Das heißt, wenn ich das rezeptiere, muss ich die Anfrage der Krankenkasse dann entsprechend beantworten können. Gesetzliche Krankenkassen, da muss ich es nicht vorab beantragen, sondern wenn es in der Leitlinie drin steht und entsprechend auch zugelassen ist, dann kann jeder Patient auch damit behandelt werden. Also das ist nicht das Problem. Die Schwierigkeit ist halt einfach die Weiterverordnung durch die Niedergelassenen. Mir als Klinikarzt ist es primär jetzt auch mal wurscht, weil ich bezahle es aus dem Geld, was mir die Krankenkasse zur Verfügung stellt. Und das ist dann ein betriebswirtschaftliches Thema, wie viel von dem ich mir kaufen oder leisten kann und ausgeben darf. Aber die Weiterverordnung ist halt einfach das Wichtige. Und das ist das, was wir sicherstellen müssen. Das heißt, wir fragen natürlich ab, erfüllen Sie die Kriterien für diese Substanz? Und das ist dann auch nicht böse gemeint bei manchen Patienten, wenn wir sagen, okay, wir müssen erstmal einen anderen Weg gehen. Der Weg ist ja auch immer das Ziel und das heißt ja nicht, dass nur das modernste gut ist. Es gibt Patienten, die mit den klassischen Prophylaxen extrem gut zurechtkommen und sehr, sehr zufrieden sind. Und man muss nicht immer gleich in die Hunderten von Euro gehen. Genau.
Mr. F. klärt auf. Wenn ein neues Medikament wie Eronap, bekannt unter dem Handelsnamen Aimovig, auf den Markt kommt, ist es in der Regel patentrechtlich geschützt. Dieser Schutz sorgt dafür, dass zunächst nur das entwickelte Unternehmen, in diesem Fall Amgen, also Novartis, das Präparat exklusiv vertreiben darf. Wie lange gilt so ein Schutz? Im Regelfall beträgt der Schutz, also dieser Patentschutz, 20 Jahre, beginnt mit der Anmeldung in der frühen Forschungsphase, da die Entwicklung und Zulassung eines Arzneimittels aber oft 8 bis 12 Jahre dauert, bleiben am Ende meistens nur noch 8 bis 10 Jahre echter Markenschutz, in denen sich Forschungskosten amortisieren müssen. Was bedeutet das konkret für Eronap? Eronap ist ein CGRP-Antikörper, der speziell zur Migräneprophylaxe entwickelt wurde. Das Wirkstoffpatent wurde ca. 2012 eingereicht. Die EMA-Zulassung erfolgte 2018. Der Schutz läuft also voraussichtlich bis 2032 mit möglicher Verlängerung durch SPC-Zertifikate, Supplementary Protection Certificate, die weiteren 5 Jahre Exklusivität gewähren können. Strategien zur Schutzverlängerung. Pharmaunternehmen haben mehrere Möglichkeiten, den Patentschutz auszudehnen, zum Beispiel durch neue Anwendungsgebiete, zum Beispiel Clusterkopfschmerz, durch neue Darreichungsformen oder Dosierung, durch Verfahrenspatente rund um die Herstellung oder Verabreichung. Und was passiert eigentlich danach? Nach Ablauf des Schutzes können andere Hersteller sogenannte Biosimilars entwickeln, also Nachahmerpräparate, da Eronap ein biotechnologisches, komplexer Antikörper ist, ist die Entwicklung von Biosimilars zwar aufwendiger als bei klassischen Tabletten, aber grundsätzlich möglich. So, und jetzt weiterhin viel Spaß mit unserer Folge. Jetzt gibt es ja noch ein Medikament, das kennen viele eher aus der Schönheitschirurgie, aus den neuesten Arten von Studios, die es mittlerweile gefühlt massenhaft gibt. Und Herr Dr. Reiter, welche Rolle spielt denn Botox zum Beispiel nach Pre-MPT-Kriterien?
Also es gibt ein Injektionsschema bei Migräne, das eine Wirksamkeit hat und bei Patienten, die die Kriterien für eine chronische Migräne erfüllen, das heißt mindestens 15 Kopfschmerztage im Monat, davon 8 Migränetage, dann zur Anwendung kommen kann, ist effektiv, sonst wäre es nicht zugelassen zur Behandlung. Man bekommt an insgesamt 31 Stellen im Gesicht und im Kopfbereich dieses Nervengift, das Botulinumtoxin, injiziert. Und darüber ergibt sich dann eine Reduktion an Migränetagen und an Migränehäufigkeit. Tatsächlich funktioniert das. Wir machen das auch bei uns in der Klinik. Aber das wirkt halt auch nur für 3 Monate und muss dann wiederholt werden. Es gibt Patienten, die da absolut drauf schwören und das wirklich über Jahre hinweg nutzen. Und deswegen kann man das guten Gewissens auch anwenden. Aber durch die Invasivität des Verfahrens sind halt die Hürden auch hochgesetzt und auch der Preis ist nicht ganz ohne. Wir reden da von knapp 1200 Euro für eine Behandlung. Am Ende, wenn es dem Patienten nutzt, sollte es dem Arzt grundsätzlich egal sein, was etwas kostet. Wir sind aber halt schon auch ein Stück weit drauf trainiert, den Gedanken, dass wir als Solidargemeinschaft diese Kosten auch refinanzieren müssen, den sollten wir im Auge behalten. Aber am Ende des Tages, wenn der Patient etwas braucht, dann soll er es haben. Und es ist zugelassen, es ist wirksam, der Wirksamkeitsnachweis besteht. Natürlich gibt es auch Situationen bei Patienten, wo auch nur Kombinationen aus diesen einzelnen Therapien wirksam sind. Es gibt Studien, die zeigen, dass die Kombination aus CGRP-Antikörper plus Botox noch effektiver sein soll. Aber da reden wir ja schon über die Top-Profis in Anführungszeichen als Patienten. Das heißt, es sind schwerst betroffene Menschen, die nahezu eigentlich an jedem Tag im Monat Kopfschmerzen haben und davon viele Migränetage mit dabei sind. Und die kriegt man auch aus der Nummer nur durch, ich sag mal, drastischere Maßnahmen raus. Ja. Wenn ich jetzt alle 2-3 Monate mal eine Migräne habe, da brauche ich mich nicht über eine Prophylaxe unterhalten, weil ich merke den Unterschied nicht. Und da muss ich einfach die Akuttherapie optimieren, einfach schauen, dass man aus dem Anfall dann zeitnah rauskommt und dann ist es akzeptabel. Solche drastischen Dinge brauchen einfach schwerst betroffene Patienten. Was ich noch nicht erwähnt habe, was auch noch ein wichtiger Punkt ist, die Akutmedikamente gegen Migräne können bei einem Übergebrauch tatsächlich auch Kopfschmerzen auslösen. Und das muss man beachten. Also wenn ich an mehr als 7 Tagen im Monat ein Triptan nehmen muss, dann bin ich at risk. Wenn ich an mehr als 12 Tagen im Monat eine Akutmedikation wie jetzt Ibuprofen nehmen muss bei Migräne, dann bin ich auch im Risiko, einen Medikamentenübergebrauchskopfschmerz zu entwickeln. Und das ist dann der Punkt, wo ich definitiv über eine Prophylaxe nachdenken muss, um einfach die Zahl an Einnahmetagen zu reduzieren. Und da sind tatsächlich auch diese Prophylaktika extrem hilfreich, um Menschen, die in dieser Situation sind, auch rauszuholen. Und das wäre wieder ein eigenes Thema, wo wir noch eine eigene Folge wieder machen könnten. Wie behandle ich den Übergebrauchskopfschmerz? Das ist aber wichtig zu wissen, dass Medikamente tatsächlich auch Kopfschmerzen auslösen können.
Herr Dr. Reiter, jetzt haben wir auf jeden Fall in der medikamentösen Therapie alles von akut bis die weitreichende Therapie besprochen. Ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können mit dem Wissen jetzt zumindest schon mal in der Pharmaprüfung, kann ich sagen, 3 Fragen beantworten von 120, wohlgemerkt. Herr Dr. Reiter, jetzt kommen wir mal zum Thema, das ich persönlich sehr, sehr spannend finde. Ich finde das auch einen sehr guten Ansatz und wir machen so einen kleinen Trommelwirbel, die multimodale Therapie. Warum gefällt es mir so gut? Weil es interdisziplinär ist. Jeder, der den Podcast hört von uns, weiß, ich bin ein Riesenfan der interdisziplinären Zusammenarbeit. Würde mich auch freuen, wenn das überall so funktionieren würde, wie es da funktioniert. Wir gehen mal kurz so ein bisschen in die Inhalte rein, was so eine multimodale Therapie überhaupt ist. Das ist eine psychologische Begleitung, ein Biofeedback, auch mit Entspannung, Bewegung und Ausdauer, Ernährung und Coaching und soziale Beratung. Wie sieht denn so ein typischer Therapieplan bei Ihnen aus, Herr Dr. Reiter?
Vielfältig. Ich hatte in der ersten Folge ja schon gesagt, dass ich nur ein Bruchteil so guter Schmerztherapeut wäre, wenn ich es alleine machen müsste. Und es ist ganz, ganz wichtig, Patienten grundsätzlich da abzuholen, wo sie stehen. Was wir halt immer sehen, ist, dass letztlich aus den Schmerzen auch ein gewisses Maß an Bewegungsangst resultiert, auch ein gewisses Maß an Inaktivität und den daraus resultierenden Beeinträchtigungen, sei es jetzt auch eine segmentale Instabilität im Rahmen der Muskulatur, sei es Bewegungsangst oder Angst vor anderen Dingen. Und da sehen Sie schon, wie vielfältig letztlich auch die Behandlung von einer solch komplexen Erkrankung aufgebaut sein sollte. Wir haben hier im Haus, ich würde jetzt über den Daumen peilen, 15 Physiotherapeuten bei uns in der Abteilung. Wir haben ebenso viele Psychologen. Wir haben das Glück, auf Station bei uns insgesamt 3 Oberärzte und 3 bis 4 Stationsärzte zu haben, die sich allesamt um den Patienten kümmern. Und last but not least, und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, unsere Pflegekräfte, die allesamt eine Zusatzweiterbildung zur Pain Nurse absolviert haben, also auch Schmerzexperten sind. Und dieses Zusammenspiel soll einfach dazu führen, dass die Patienten aus den alten Mustern ein Stück weit rausgeholt werden können und alternative Konzepte erfahren können. Konkret beim Kopfschmerzpatienten ist es so, dass wir einen ganz großen Fokus auf das Thema Entspannung legen müssen. Entspannung ist etwas, was ich üben muss, was ich einarbeiten muss in den Alltag, um eine effektive Wirksamkeit erzielen zu können. Und das Schöne ist, es gibt eben diese Studien, die belegen können, dass Entspannungsverfahren eine signifikante Schmerzreduktion auf Dauer machen. Aber halt nicht jetzt gleich, sondern das muss ich erarbeiten und erlernen und regelmäßig anwenden. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Physiotherapie. Ich kann Ihnen gar nicht so viel Physiotherapie verordnen, wie Sie bräuchten, um Ihren Körper wieder zu regenerieren. In einer Akutsituation natürlich. Und bei der Migräne ist die Physiotherapie so ein Stück weit ausgeklammert, weil wir da die Flurschäden behandeln. Also wenn es halt einfach durch permanenten Kopfschmerz zu irgendwelchen Fehlhaltungen kommt oder muskulären Verspannungen. Aber das ändert jetzt nichts an der Ursache. Aber es ist trotzdem ein wesentlicher Punkt, dort eben auch Konzepte zu erfahren, wie ich besser mit mir umgehen kann. Und die psychologische Ebene ist auch eine ganz wichtige Ebene, die man nicht vernachlässigen darf. Man darf jetzt hier nicht erwarten, bei uns eine Psychotherapie zu bekommen. Dafür ist der Aufenthalt zu kurz und die Ressourcen zu knapp. Aber es geht darum zu erarbeiten, was macht denn der Schmerz mit mir? Und was mache ich wegen der Schmerzen anders? Vielleicht zu viel, vielleicht zu wenig, vielleicht auch Dinge anders, die eher auch eine Belastung darstellen können. Und das ist unser Ziel, mit dem Psychotherapeuten rauszuarbeiten und diese Themen ein Stück weit anzugehen, vielleicht auch Empfehlungen zu geben, wie kann es weitergehen. Unsere Psychologen haben die Gebrauchsanweisung fürs Gehirn und deswegen ist da auch der Link da zu Dingen wie Biofeedback. Biofeedback ist ganz einfach gesagt eine Maßnahme, wie ich körperliche Prozesse visuell darstellen kann und im Gegenzug dann lernen kann, diese Prozesse auch selber durch bewusste Atmung oder auch Entspannungstechniken zu beeinflussen. Und meine Traumvorstellung ist immer noch, dass jeder ein Biofeedback-Gerät für sich selber haben könnte. Das ist aber leider im Moment technisch noch nicht möglich. Es gibt so Ansätze, das Ganze über Smartphones nutzen zu können mit Sensoren. Da ist man noch am Arbeiten dran. Aber im Großen und Ganzen geht es auch da eben darum, wieder körpereigene Vorgänge bewusst zu machen und auch bewusst steuern zu können. Wie sieht ein Therapietag aus? In der Regel beginnen wir mit einem Frühprogramm. Das heißt, wir wechseln uns ab zwischen achtsam in den Morgen und aktiv in den Morgen. Ist ein Therapiepunkt, der von manchen Patienten eher gehasst wird, weil man in der Früh schon bei uns ein bisschen in den Stress kommt zwischen Frühstück und Therapiebeginn. Und dann haben wir ärztliche Visite, dann führen wir Gespräche. Es gibt die Einzeltherapien, es gibt Gruppentherapien, Gruppenentspannung, Edukationen, wo wir Informationen geben über Schmerz, über die Therapien, über Medikamente, weil tatsächlich Wissen ist Macht und für den Patienten meistens das hinten runterfällt. Ja, wenn Sie beim Hausarzt ein Medikament bekommen, kriegen Sie einen rosa Zettel. Und das war's. Und das soll kein Bashing sein, aber es fehlt einfach leider die Zeit in der Praxis wirklich zu erklären, was das ist. Und da kommen auch die meisten Fragen von unseren Patienten an uns. Dann geht's bei uns weiter mit der individuellen Physiotherapie, mit Kunsttherapie haben wir im Haus auch, die wir nutzen, ein großes Fitnessstudio und Schwimmbad, das genutzt wird. Also Therapie auf allen Ebenen. Multimodal heißt ja eben übersetzt auf viele Arten und Weisen. Und genauso wie der Schmerz viele Einflussfaktoren und Ursachen hat auf biologischer, psychologischer und sozialer Ebene, genauso versuchen wir eben, das abzufangen. Die sozialmedizinische Beratung, das ist ein Achillesferse bei uns, weil wir haben natürlich als Krankenhaus einen Sozialdienst, aber wir können so komplexe Beratungen gar nicht durchführen. Da verweisen wir auch immer gerne auf die Sozialverbände, zum Beispiel den VDK, die dann eine große Expertise haben und ihnen auch den Weg durch den Paragraphendschungel weisen können. Generell gibt es Beratungsstellen, sei es die Caritas, sei es Pflegeberatungsstellen, wobei unsere Patienten ja in der Regel allesamt noch so fit sind, dass sie da letztlich mehr die organisatorische Unterstützung brauchen und nicht so die körperliche Ebene. Und das Ganze eben zusammengefasst ist dann der Weg zum Ziel. Den muss der Patient am Ende des Tages auch für sich selber gehen. Aber eben mit der entsprechenden Anleitung und auch mit den entsprechenden Hilfen. Unsere Pflegekräfte arbeiten ganz viel zum Beispiel auch mit Aromatherapie, mit Lichttherapie, mit transkutaner Nervenstimulation, TENS-Gerät, mit Entspannung. Und auf ganz vielen Ebenen bekommen sie einfach Impulse und können es hier ausprobieren. In der Sicherheit, dass jemand da ist, der ihnen hilft, wenn es nicht funktioniert oder es nicht besser wird. Und das macht einfach die Therapie aus. Und Schmerztherapie ist aus unserer Sicht eine Reise, die wir hier zusammen beginnen, die auch eine gewisse Zeit überspannen muss, um dann zum Erfolg zu führen. Natürlich würden alle Patienten gerne ihre Schmerzen hier bei uns lassen. Aber wenn das nicht funktioniert, kriegen sie auf jeden Fall die Hilfe, wie es weitergehen kann und auch weiterführende Angebote genannt.
Ich glaube, das ist auch immer ein ganz wichtiger Punkt in dem Bereich, dass man weiß, wie und was und dass jemand da ist, wenn es drauf ankommt, wenn ich mit was nicht klarkomme, weil wie oft erleben wir es und das erleben wir mittlerweile, glaube ich, auch schon an der Technik, wo wir Hilfe brauchen. Das erleben wir in anderen Bereichen auch. Man kann einfach auch nicht alles wissen und gerade ein Patient mit Schmerzen tut sich da vielleicht dann auch noch mal ein bisschen schwerer als normal. Finde ich sehr gut. Ich kann Ihnen mal auf jeden Fall eins sagen, Herr Dr. Reiter. Wir haben tatsächlich ja im Vorfeld stark recherchiert und Feedbacks bekommen und Sie möchten gar nicht glauben, Ihr medizinischer Dienst, den Sie richtig beschrieben haben, der zwar am Anschlag ist und auch nicht alles machen kann, ist wirklich top bewertet. Da gab es auch einige Feedbacks, die haben den Patienten so weit gebracht, wirklich unterstützt und gemacht, die so eine Hilfe haben sie wohl vorher noch nicht gehabt. Ist wirklich auch, glaube ich, ganz schön zu hören, was da so im Hintergrund auch läuft. Und ich habe auch schon mal Kontakt gehabt mit dem medizinischen Dienst, der ist wirklich sehr, sehr toll hier im Haus. Das ist aber auch, glaube ich, in anderen Häusern wirklich sehr gut. Die versuchen tatsächlich auf menschliche Ebene alles zu machen. Man muss ja immer überlegen, so wie es der Dr. Reiter auch gesagt hat, es gibt viele Sachen, die einfach dann erledigt werden müssen und alle können nicht immer gleich erledigt werden und das ist nur ein Mensch mit sehr, sehr viel Wissen, aber der kann sich halt auch nicht um 1000 Patienten kümmern oder um 300 Patienten zeitgleich. Das funktioniert halt einfach nicht. Herr Dr. Reiter, welche Erfolge erleben Sie denn gerade, was die multimodale Therapie angeht? Und auch auf langfristiger Sicht?
Der größte Erfolg für mich ist immer, und das ist jetzt schwer zu, oder nicht schwer zu sagen, also unser Ziel ist generell, dem Patienten ein Stück weit eine neue Herangehensweise an seinen Schmerz zu zeigen und dadurch eine Schmerzlinderung zu erreichen. Garantieren können wir es nicht. Indirektes Maß für mich ist, wie oft sehe ich einen Patienten wieder? Und wir haben keine Ambulanz hier. Das heißt, diese Weiterbetreuungsmöglichkeit scheidet bei uns aus. Wenn ich von den Patienten nichts mehr höre, muss ich ein Stück weit davon ausgehen, dass es jetzt soweit okay ist. wir bekommen oft die Rückmeldung, dass es deutlich besser geworden ist, dass sich Symptome gelindert haben und dass eine neue Lebensqualität wieder da ist. Worüber wir gar nicht gesprochen haben, war ja auch letztlich die Auswirkungen von dem Schmerz auf das allgemeine Leben, also auf Schlafqualität, auf Arbeitsfähigkeit, auf Lebensqualität zusammengenommen. Und da erreichen wir schon deutliche Erfolge für die meisten Patienten. Und was ich als Ziel für mich definiert habe, ist, dass ich den Patienten zu seinem eigenen Schmerzexperten ausbilden möchte. Dass jeder für sich in der Lage ist, das zu tun, was ihm in der Situation hilft. Dazu braucht's Komplizen. Da zählt natürlich der Physiotherapeut mit rein, der Psychologe, der Schmerztherapeut in der Niederlassung. Aber am Ende des Tages oder am Ende der Behandlung hoffen wir halt auch, dass der Patient deutlich, deutlich besser zurechtkommt. Die Schwierigkeit ist halt einfach, dass so eine chronische Schmerzerkrankung häufig keine zu beseitigende Ursache hat. Ja, so dass ich quasi diesen heilenden, kurativen Ansatz selten erreichen kann. Aber die Qualität des Lebens und die Beschwerdelinderung ist für die meisten Patienten einfach auch das große Ziel. Und wenn jemand halt einfach einen deutlich reduzierten Schmerz und weniger Arbeitsausfälle erreichen kann, dann ist da schon vieles erreicht. In der Migräne konkret letztlich Reduktion der Anfälle, Linderung der Anfallsintensität. Und das ist ein durchaus realistisches Ziel, was man erreichen kann. Sind wir da auch nicht die Einzigen, die das können? Es gibt viele andere Zentren in Deutschland, die da auch mit Erfolg haben. Und es muss nicht jeder Patient zu uns kommen. Da gibt's konkrete Aufnahmekriterien, die wir im Rahmen der Erstvorstellung halt auch abprüfen müssen, um dann den Kassen gegenüber rechtfertigen zu können, dass sie hier eine Behandlungsnotwendigkeit haben. Es gibt aber, wie gesagt, in der Niederlassung auch viele Kollegen, die sich dort gut drum kümmern können. Und das ist im Endeffekt auch das Wichtige, das Netzwerk einfach zu pflegen und aufrechtzuerhalten und auch für Patienten eine weitere Anbindung zu generieren. Aber der größte Erfolg ist eigentlich, wenn ich Leute nicht mehr zu Gesicht kriege. Kann natürlich auch bedeuten, dass es nicht funktioniert hat, was wir getan haben oder dass wir daneben lagen. Aber diese Rückmeldung, die kriegen wir ja häufig auch über die Netzwerke und die Bewertungsportale. Mich würde es mehr freuen, wenn sich die Leute dann wirklich auch an uns wenden und uns sagen, was dann irgendwo mal nicht gepasst hat. Nobody's perfect, ja. Aber da sind wir auch über Feedback froh. Ja.
Herr Dr. Reiter, wir werden heute eine Sache ein bisschen anders machen bei Ihnen. Wir werden nämlich jetzt schon unsere Abschlussfrage, die eigentlich ganz am Ende kommt, reinwerfen, obwohl wir noch ganz weit weg sind vom Abschluss, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Zwischen Visite und Vision. Das Fachliche darf gehen, das Persönliche darf bleiben. Was war Ihr schönster Moment im Klinik- oder Praxisalltag?
Oder gibt's viele? Das Schöne an der Geschichte, dass ich mich jedes Mal freue, wenn ich sehe, wie wir das Leben von Patienten positiv verändern konnten und eine letztlich Wiederherstellung, so wie sich's der Patient wünscht, erreichen konnten. Und kann das gar nicht auf einzelne Ereignisse runterbrechen, weil wir glücklicherweise in der Situation sind, dass wir das häufig haben. Wenn ich an eine junge Hebamme denke, die zu uns kam mit einer Erkrankung, die sie komplett aus dem Berufsleben geschmissen hat und die wir nach 1,5 Jahren mit dieser Erkrankung wieder zurück in die Berufstätigkeit gebracht haben, dann ist das eine schöne Geschichte. Eine Mitsiebzigerin, die mir sagte, dass sie aufgrund ihrer Beschwerden kein Tagebuch mehr schreiben konnte und durch unsere Behandlung letztlich dahin wieder zurückgebracht werden konnte, dass sie das tun konnte und die mir mit Tränen in den Augen gedankt hat, ihr da die Lebensqualität wiederherzustellen. Das sind nur Kleinigkeiten. Ich habe gestern Besuch von einer Patientin gehabt, die wir auch wegen Migräne behandelt haben und mit einem neuen Medikament, und die gesagt hat, meine Migräne ist kein Thema mehr. Die sind nahezu weg. Das sind so Ereignisse, die mich einfach sehr, sehr froh machen. Und wo ich jeden Tag aufs Neue motiviert bin, das besser zu machen und dran zu bleiben und für die Patienten weiterhin da zu sein und zu arbeiten.
Das ist auf jeden Fall sehr schön. Herr Dr. Reiter, wo leider oder wo Gutes ist, ist manchmal auch etwas Kompliziertes. Und dann kommen wir gleich mal zu unserem nächsten Part, die Versorgung. Wo sehen Sie denn heute noch Versorgungslücken, zum Beispiel bei GKV-Versicherten?
Eigentlich nur in den Wartezeiten, weil wir in Deutschland zum Glück noch ein System haben, wo ich tatsächlich auch sagen kann, alles, was wirksam ist und gebraucht wird, zumindest in meinem Bereich, können wir zur Verfügung stellen. Versorgungslücken haben wir letztlich, wie gesagt, in der Anzahl der schmerztherapeutischen Einrichtungen. Da haben wir im Moment tatsächlich das Problem, dass in der Klinikreform in diesen sogenannten Leistungsgruppen das Thema Schmerzmedizin komplett hinten runtergefallen ist. Und die Fachgesellschaften laufen schon, seit diese Entwürfe bekannt wurden, Sturm dagegen. Wir reden über 12 Millionen chronische Schmerzpatienten in Deutschland. Und diese Zahl ist jetzt natürlich niedriger gefasst als die Zahl der Migränepatienten, weil nur ein Drittel der Migränepatienten wirklich in den chronischen Schmerzbereich reinfällt, per Definitionem. Die fallen komplett hinten runter, weil es keine Leistungsgruppe Schmerzmedizin gibt. Das ist absoluter Handlungsbedarf, weil der chronische Schmerzpatient auch in vielen Akuthäusern hinten runterfällt. Ich auch von Kollegen, ärztlichen Kollegen oft die Aussage höre, mit Schmerz kenne ich mich nicht aus. Da bin ich dann immer ganz frech und sage, mit Atmung auch nicht, weil du Chirurg bist, oder mit der Fraktur auch nicht, weil du Internist bist. Wir sind alles Ärzte, und das ist ein Leitsymptom von vielen Erkrankungen. Und dagegen laufe ich so ein bisschen Sturm und sage, ich darf natürlich sagen, mit hochchronifiziertem Schmerz kenne ich mich nicht aus, kein Problem. Aber das zu verallgemeinern ist ganz schlimm. Deswegen bilden wir auch aus hier im Haus, sowohl auf ärztlicher als auch auf pflegerischer Seite. Wir sind Lehrkrankenhaus der TU München, haben regelmäßig Studenten zu Gast. Und ich bin auch auf der fachlichen Ebene und auch auf der ärztlichen Ebene in der Weiterbildung weiterhin aktiv und versuche da einfach Verständnis und aber auch nicht nur Verständnis, sondern auch Therapieoptionen weiterzugeben. Und auch werde ich es nicht müde, die Trommel zu rühren und zu sagen, hier, uns gibt es hier, wenn Sie Hilfe brauchen, wenden Sie sich an die schmerzmedizinische fachärztliche Versorgungsebene, sei es im niedergelassenen Bereich, über die Fachgesellschaften, über die Arztsuche, kann man sich spezielle Schmerztherapeuten suchen. Uns finden Sie unter www.schmerzzentrum-am-see.de, und dort finden Sie alle weiterführenden Informationen, wie man zu uns kommt. Wer nicht fragt, dem kann nicht geholfen werden. Und Wartezeiten sind leider im System drin. Wir sind in Bayern noch relativ gut aufgestellt. Tatsächlich hat ein Kollege aus der Fachgesellschaft auch mal eine Studie gemacht und untersucht, wie lange braucht man zum nächsten Schmerztherapeuten. Und das sind lange Zeiten und lange Strecken. In Mecklenburg-Vorpommern wohl am längsten. Was mich erschüttert hat, war, dass dicht gefolgt darauf Baden-Württemberg kam und dass das eben kein Ost-West-Gefälle ist, sondern wirklich sehr, sehr individuell und unterschiedlich. Also die Versorgungsqualität muss gestärkt werden. Das ist Aufgabe der Politik. Und gleichzeitig müssen wir aber halt auch von Klinikseite dafür sorgen, dass auch mehr Schmerztherapeuten ausgebildet werden und das weitertragen. Und hier regional funktioniert es ganz gut. Aber wenn man weiter die Fühler ausstreckt, dann wird es manchmal schon recht düster.
Herr Dr. Walter, wir hatten ja vorher kurz das Thema multimodale Therapie. Kurz gesagt, wird von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen?
Ja.
Gut.
Wenn die Kriterien erfüllt sind, es muss auch nicht jeder multimodal behandelt werden. Wir haben ab und zu schon das Problem, dass wir Patienten haben, die eigentlichen Behandlungsbedarf haben, aber die Kriterien für die Aufnahme nicht erfüllen. Da muss man dann schauen, wie man den Menschen entsprechend weiter versorgt. Aber das gelingt auch meistens. Das Thema Prophylaxe chronischer Schmerzen ist auch was Wichtiges. Da habe ich am Dienstag eine Schmerzkonferenz zugehalten. Also auch prophylaktisch tätig zu sein, ist ein wichtiger Punkt. Aber das würde jetzt auch irgendwo zu weit führen und den Rahmen sprengen. Multimodale Therapie braucht auch nicht jeder Patient nach einer Operation. Das ist auch ganz klar. Aber wenn es das braucht, ist es verfügbar. Und wir sind nicht die einzige Klinik, die das anbietet.
Herr Dr. Reiter, jetzt haben wir ja hier beide einen wunderschönen Ausblick in die Ferne. Und damit kommen wir auch da zu dem Punkt, welche Entwicklungen sind aus Ihrer Sicht vielversprechend? Zum Beispiel Biomarker, die Tools.
Nachdem wir ja schon gesagt haben, dass Schmerz eine multifaktorielle Sache ist, bin ich skeptisch, ob es jemals diesen Biomarker, diesen einen Biomarker geben wird. Und sicherlich kann man, was einzelne Erkrankungen angeht, dort noch weiter forschen. Da ist prinzipiell auch die Forschung dran. Biomarker können aber tatsächlich auch sein, die Ableitung von Hirnströmen. Das weiß ich, dass der Professor Ploner von der TU in München da intensiv dran arbeitet, um eben letztlich Veränderungen der Verarbeitung von Signalen im Gehirn nachzugehen, um daraus dann auch irgendwo Schmerzen sichtbar machen zu können. Aber das ist im Moment auch noch so eine Sache, wenn ich Hirnströme ableite, dann ist es so, wie wenn ich versuche, die Weltkugel über ein Fernrohr zu beschreiben. Da sehe ich nur einzelne Aspekte. Aber mit KI und so weiter sind da durchaus Optionen da, einfach auch diese großen Datenmengen zu verarbeiten. Und da gehen wir in eine ganz, ganz spannende Zeit rein. KI und Web-Applikationen sind ein sehr, sehr interessantes Thema. Zum einen in der Diagnostik, weil es einfach eine vielfältigere Abfrage ermöglicht von einzelnen Symptomen und eine Integration eben von scheinbar unübersichtlichen Dingen in ein Gesamtmodell. Gleichzeitig bin ich aber auch jemand, der gerne ins Tun kommt und da eben die Selbstwirksamkeit von Patienten fördern möchte. Und da ist die Verfügbarkeit von solchen Apps einfach auch extrem hilfreich. Gerade bei den Kopfschmerzen, ich habe es im ersten Teil schon angesprochen, die Kopfschmerz-App der Schmerzklinik Kiel ist für mich sehr, sehr hilfreich, weil dort eben auch zum Beispiel Entspannungsübungen drin sind, weil dort ein Kopfschmerztagebuch integriert ist, was mir die Möglichkeit auch gibt, Triptanschwellen zu berechnen, ab welchem Zeitpunkt sollte ich ein Medikament nehmen, die Frage, die viele nicht beantworten können. Das ist eine großartige Unterstützung. Und ich hoffe immer noch aufs Taschenbiofeedback, was man einfach dann auch nutzen kann, um selbst wirksam tätig zu sein und gleichzeitig auch eine Rückmeldung vom Körper zu bekommen, mache ich es eigentlich auch richtig. Also das ist so der Ausblick. Therapeutisch denke ich aber, dass wir den Faktor Mensch nicht vergessen dürfen und die Menschlichkeit in der Medizin trotz aller technischer Unterstützung nach wie vor auch etwas sein wird, weshalb ich auch keine Angst vor Digitalisierung habe, weil am Ende des Tages sind wir, was die Menschlichkeit angeht, sage ich jetzt, der Technik überlegen. Es gibt Arbeiten, die das Gegenteil behaupten. Also eine schöne Arbeit aus dem Journal of the American Medical Association, dem JAMA 2023, hat gezeigt, dass die fachliche Beantwortung von medizinischen Fragen durch ChatGPT deutlich besser ist als die durch einen Experten oder deutlich besser sein kann oder bewertet wurde im umfassenden Bereich. Gleichzeitig aber auch die Empathie durch ChatGPT nicht unbedingt schlechter sein muss. Also in dieser Arbeit wurde gezeigt, dass ChatGPT tatsächlich auch empathischere Antworten formulieren kann. Ich halte persönlich den Faktor Mensch immer noch für wichtig und das Vertrauensverhältnis. Und das wird weiterhin auch aus meiner Sicht unsere Stärke sein, weshalb ich da gerne weiter die Technik nutzen möchte, aber die Menschlichkeit immer noch für mich im Vordergrund steht und eben auf Augenhöhe bleibt, ja, und nicht auf Monitorhöhe.
Das sehe ich ganz genauso wie Sie. Mit dem Ansatz gut. Herr Dr. Leiter, zum Abschluss, was würden Sie Betroffenen raten, die seit Jahren keine Hilfe finden?
Weitersuchen, nicht aufgeben und die Möglichkeiten einfach heutzutage nutzen. Es gibt Selbsthilfegruppen, die ich für extrem wichtig halte. Und wir arbeiten zum Beispiel mit der Migräneliga auch intensiv zusammen, mit der Clusterkopfschmerzgesellschaft, mit der Schmerzgesellschaft, der CRPS-Selbsthilfegruppe. Und das sind viele, viele ganz unterschiedliche Erkrankungen, die da zusammenkommen und die einem da helfen können. Also, und am Ende des Tages eben die Hilfe zur Selbsthilfe. Was uns die Pandemie gelehrt hat, ist, und das wussten wir vorher schon, aber da ist es nochmal deutlicher geworden, wenn ich mich abhängig mache von externen Einrichtungen, dann kann es Situationen geben, in denen ich verloren bin oder verloren scheine. Und deswegen ist es so extrem wichtig, wieder, und da komme ich auch wieder auf das Bild zurück, der Kapitän auf meinem eigenen Schiff zu werden. Natürlich kann der Kapitän ohne Mannschaft nicht und es gibt Situationen, da brauche ich einen Lotsen, aber selber das Steuer in die Hand nehmen und die Eigenverantwortung übernehmen. Ich weiß, dass es in unserem System oft auch frustrierend sein kann, dass man oft scheitert, dass man gegen geschlossene Türen rennt, dass man schlimme Situationen erlebt, wo einem eine Fachperson sagt, ja, jetzt haben Sie sich mal nicht so, ist ja nicht so schlimm, oder auch gesagt wird, ja, da ist nichts, also Sie können nichts haben. Das sind Aussagen, die ich sehr, sehr oft höre. Aber am Ende des Tages ist es einfach so, es ist Teamsport. Wir brauchen die Interdisziplinarität und ich arbeite wahnsinnig gerne mit Neurologen zusammen, mit Orthopäden zusammen, mit Allgemeinmedizinern, mit unseren Co-Therapeuten aus der Pflege, mit den Psychologen. Da hat jeder das Recht auf die Meinung und nur so können wir ein komplexes Bild des Patienten erstellen und dann vielleicht da auch den Fuß in die Tür bekommen, um jemanden nachhaltig auch weiterhelfen zu können. Aber am Ende des Tages umsetzen darf und muss es der Patient. Und deswegen ist die Selbstwirksamkeit so eine ganz, ganz wichtige Sache. Und das ist einfach auch noch etwas, wo wir sagen müssen, das hat dann auch einen prophylaktischen Charakter, eben zu verhindern, dass es noch schlimmer wird. Und das würde ich mir eben wünschen, auch von der Politik, auch von der Kostenträgerseite her, dass eben die Prophylaxe und die Unterstützung bei einer Prophylaxe mehr in den Vordergrund kommt, um damit halt auch Kostenexplosionen verhindern zu können. Wir sind an einem Kipppunkt. Es ist nicht alles bezahlbar, was der Markt hergibt. Deswegen sollten wir uns wirklich auch darauf fokussieren, auch überschüssende Kosten zu vermeiden. Und da ist meine Hoffnung, dass sich da noch was tun wird. Ja, ich habe keine Angst davor, arbeitslos zu werden. Ich bin auch so drauf, dass ich sage, ich scheue keine Konkurrenz und es ist genug Schmerz für alle da, weil sich viele ja auch immer denken, ja, gibt es denn nicht Konkurrenzverhältnisse zwischen den einzelnen Behandlern? Eigentlich nicht, weil jeder von uns doch auch irgendwie anders tickt und da eben auch wichtig ist, dass wir gemeinsam für unsere Patienten arbeiten. Und ich weiß auch, dass ich sicherlich nicht der Richtige für jeden bin, aber jeder Topf findet seinen Deckel. Und so ist es auch in der Therapie und auch in der Behandlung von schwierigen Krankheitsbildern, dass man da gemeinsam dann einen Schritt weiterkommt auf dem Weg.
Definitiv. So, Herr Dr. Reiter, jetzt haben wir ja heute schon mal sehr, sehr viele Dinge gelernt und mitgenommen. Die eine Sache habe ich ja vorher schon mal verraten. Der Patient steuert selbst das Schiff. Wir beide fahren jetzt das Schiff in den Hafen rein. Herr Dr. Reiter, ich bedanke mich recht herzlich für dieses wirklich tolle, aufklärende, offene und vor allem auch klare Gespräch, das, glaube ich, da draußen ganz, ganz vielen Patientinnen und Patienten hilft, auch ganz vielen Betroffenen hilft, um Migräne anders zu verstehen, anders damit umzugehen. Für die Patienten mit Sicherheit einige Wege dabei sind, wo sie sagen, ah, da muss ich jetzt andocken. Sie hatten ja vorher schon ihre Webseite gesagt, wir haben sie in den Shownotes drin. Herr Dr. Reiter, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben für dieses lange und ausführliche Gespräch, für Ihre Expertise und vor allem für Ihren sehr, sehr persönlichen Einblick in das ganze Thema. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Nachmittag und eine gute Heimfahrt dann. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns dann bald wiedersehen zu einer neuen Folge.
Sehr, sehr gerne. Es ist mir wirklich auch ein Anliegen, die Kunde eben über die Schmerzmedizin auch weiterzutragen, dass es uns gibt. Und ich freue mich, wenn ich zur Aufklärung beitragen konnte und auch ein bisschen Mehrwert bieten konnte.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Das war Zwischen Visite und Vision, Medizin im Gespräch. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn du unseren Podcast abonnierst, weiterempfiehlst und natürlich wieder reinhörst. Hier sprechen wir mit Menschen, die Medizin leben, über Herausforderungen, Chancen und das, was wirklich zählt. Vertrauen, Wissen und der Blick nach vorn. Du findest uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie auf Instagram unter @zwischenvisiteundvision, wo wir dir spannende Einblicke und Updates zu den kommenden Folgen bieten. Noch näher dran bist du über unseren WhatsApp-Kanal. Oder du schreibst uns einfach direkt an kontakt@zwischenvisiteundvision.com mit deinen Fragen, Themenwünschen oder Anregungen. Bleib gesund, neugierig und offen für neue Perspektiven. Dein Podcast-Team Zwischen Visite und Vision, Medizin im Gespräch.